dann hat sich er Blut abzapft mit seinem Besteck, weil er schwer auf Heroin war leider, und hat dann die Nadeln in die Leinwand reingesteckt und hat das Blut runterfließen lassen und so, und dann haben sie natürlich dort verjagt auf der Uni. Aber er kam dann mit diesem Bild zu mir und hat gesagt, Arnold, da bitte, ich gebe dir das Bild, du bist der Einzige, der das versteht.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute aus Wels, ich würde sagen den Hollywood Hills von Wels.
Es ist ein richtig wunderschönes Haus, in dem wir sind. Aber bevor wir loslegen, müssen wir uns mal entschuldigen dafür, dass wir die letzten 3 Wochen nicht für euch da waren. Ich war auf Urlaub.
Ja genau, Karl war auf Urlaub. Wir haben uns ein bisschen eine Auszeit gegönnt. Und wir dürfen an dieser Stelle für diese Entschuldigung auch gleich noch was ins Boot werfen. Stimmt's doch für uns ab für den Ö3 Podcast Award. Wir freuen uns, wenn ihr uns da nominiert. Schreibt irgendwas Lustiges hin, verlinkt uns auf Instagram, wenn ihr es abgestimmt habt. Wir freuen uns, dass wir da vielleicht unter die Top 20 kommen. Und jetzt zu unserem heutigen Gast. Er hat es unter die Top 20, unter die Top 10, unter die Top 5, glaube ich, in Österreich geschafft, was das Thema Kunst anbelangt. Er ist Kunstmanager, ehemaliger Softwareentwickler, Radprofi gewesen, Immobilienprofi. Also eigentlich so ziemlich alles, mit dem sie gutes Geld verdienen lässt.
Ein gutes Händchen für Geld habe ich immer schon gehabt. Ja. Das stimmt tatsächlich.
Und jetzt eben der Künstlermanager von Parov Stelar, also was seine Kunst angeht, nicht seine Musik. Hallo, Arnold Hirschl.
Ja, hallo, grüß euch. Freut mich sehr, dass ich euch da, also Hollywood Hills, von Wels habe ich noch nicht gehört, aber freut mich, wenn ihr das so seht. Da darf dazu aber gleich sagen, ich werde nicht mehr allzu lange hier in Wels sein, sondern komme in die Hollywood Hills nach Linz,
Baugrad,
und freue mich schon sehr, wieder Linzer zu werden. Ich bin ja Anfang der Nullerjahre, also Blödsinn, Ende der 90er Jahre nach Linz gegangen, bin gebürtiger Braunauer und bin nach Linz gegangen, und das hat mir extrem gut getaugt. Der Liebe wegen dann nach Wels.
Ja, weil sonst zirkt dann eigentlich nichts nach Wels,
oder? Nein, nicht. Also, ich möchte mir jetzt den Wels natürlich nicht so
machen. Das ist natürlich, du disst immer die Orte, in denen wir sind.
Entschuldigung. Das ist extrem gefährlich. Das kann ich so nicht ganz bestätigen. Es gibt natürlich schon auch Welser, mit denen ich sehr gute Kontakte pflege und auch da lieben gelernt. Das ist wirklich, aber du hast natürlich schon recht, Wels ist natürlich jetzt nicht Linz oder Graz oder Salzburg und schon gar nicht Wien.
Ja. Und weil du so international bist, haben wir da auch ein internationales Bier mitgenommen, ein Heineken. Trinkst du gerne mal ein Bier?
Ja, ich trinke total Wahnsinn, sehr gern.
Zum Frühstück.
Muss ich das gleich trinken?
Nein, musst nicht, wir stoßen einmal an.
Aber vielleicht ist es dann einfach ein bisschen leichter.
Ja, sicher.
Dann ertragst du uns ein wenig leichter. Wir stoßen einmal an gemeinsam.
Herzlichen Dank.
Tschüssi.
Zum Wohl.
Kühles Heineken.
Schau mal. Ist das tatsächlich auch kühl?
Mhm. Ja, am Heineken am Morgen.
Ah ja, du hast ja Softkur, gell? Du darfst ja nichts trinken.
Ich bin Saftkur.
Karl ist heute abstinent.
Ja, und der Kuchen steht übrigens direkt vor mir. Es ist echt ein bisschen Folter.
Ja, Mahlzeit. Aber ich darf da eins dazu sagen, Heineken ist ja auch ein Saft, nämlich ein Gerstensaft. Also ich weiß nicht, solltest du das vielleicht einmal überdenken, ob das vielleicht auch sogar gut für die Softkur.
Das gefällt mir gut, ja.
Das ist eine gute Idee. Ja,
bitte. Also die Frage ist, fangen wir an mit der Kunst oder mit den Immobilien?
Wir sind ja, wenn wir chronologisch anfangen, müsste man sogar ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich sogar Software. Richtung Software. Ja.
Du hast 10 Jahre lang in Deutschland gearbeitet als Softwareentwickler.
Ja.
Ich verstehe es, dass man das irgendwann nicht mehr machen will, aber du warst offensichtlich ziemlich erfolgreich in dem Bereich. Was hast du da genau gemacht?
Also es war so, ich habe die Ausbildung in der HTL Braunau genossen.
Beste HTL, sagt man eigentlich in Österreich,
also
oder?
Also ich muss sagen, das war echt der Hammer. Also das erste Mal eine Schule.
Wirklich jetzt?
Ja, nein, ist ja, kein doch, Spaß, sagt doch, man wirklich.
Doch, ja, ja.
HTL Braunau hat einen der besten
Ruf. Hat einen super Ruf.
In ganz Österreich.
Genau, und das sind einfach auch Frühstarter gewesen in den 70er Jahren. Damals gab es noch nicht so viel HTLs. Das war auch in den Startlöchern, und Nachrichtentechnik und Elektronik im Speziellen auch nicht. Also ich kann mich nur erinnern, wie wir den ersten Computer abgebaut haben, und da kann man dann, glaube ich, schon auf mein Alter schließen. Und zwar war das bei Siemens in Wien, und der war bitte in Röhrentechnologie aufgebaut.
Und der war nur so groß wie ein ganzes Haus wahrscheinlich,
so
oder?
Ungefähr war das, genau. Man hat damals nur eine Klimaanlage gebraucht, um den Rechner zu entsprechend auf Temperatur oder nicht auf Temperatur zu bekommen. bekommen. Heute ist ein kleiner Lüfter ausreichend, um, weiß nicht, Gigabyte, Terabyte zu kühlen. Und damals haben wir von 100K, 200K und Lochkartentechnologie gesprochen. Also das ist eine komplett andere Welt. Kann man sich echt nicht vorstellen.
Und du hast da aber quasi das Handwerk des IT-Software-Engineers schon gelernt?
Ich habe es von der Pike auf gelernt sozusagen und haben es damals noch von der Schule abgeholt. Ich komme ja aus dem Bermuda-Dreieck dort, was Technologie betrifft, also Amag, dann die Wacker Chemie, Gendorf. Und wir sind echt also am nächsten Tag von der Schule weg in den in Beruf eingestiegen.
Wahnsinn,
also ich habe dann bei der Wacker Chemie in Burghausen fast 10 Jahre gearbeitet als Softwareentwickler und war eine total schöne Zeit. Angefangen habe ich bei einer Fremdfirma, die mich sozusagen an die Wacker Chemie prostituiert hat. Mhm. Und wie ich dann das erste Mal gesehen habe, und da sind wir jetzt wieder beim Geld, ich habe damals verdient, das kann man ja, glaube ich, sagen, 2.500 D-Mark. Ich weiß nicht, wer sich nur von euren Hörern an andere Währungen wie Euro oder Bitcoin oder Ethereum erinnern kann. Es gab auch einmal tatsächlich eine harte Währung und die hieß D-Mark.
Das war damals ja ein super Verdienst, nehme
ich an. Das war echt ein guter Verdienst. Also mein Vater war Schuldirektor. Ich habe mit Einstand sofort genauso viel verdient wie er. Und die 2.500 D-Mark habe ich die ersten Monate verdient. Und also über ein Fremdbüro sozusagen hat das damals geheißen, heute Leiharbeiter. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, was mein Verleiher für mich kassiert, nämlich 7.500 D-Mark. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich selber auch. Habe ich einmal aufgehört und habe dann direkt bei der Wacker Chemie angeheuert als mein eigener selbstständiger Softwareentwickler. Und dann ist halt bei mir 7.500 D-Mark.
Wahnsinn. Das heißt, du hast einfach immer schon gut verdient, einfach aufgrund auch einer guten Ausbildung, hast gut verdient und hast das Geld dann irgendwann auch in Immobilien angelegt. Oder wie ist da das dann zustande gekommen, dass du in Richtung Immobilien gerutscht bist?
Also in Immobilien habe ich damals noch nicht angelegt, das war noch viel zu weit entfernt, also ich war damals erst 19, 20 beim Berufsstart, aber was ich gehabt habe, war, ich habe immer den Hang damals schon gehabt auch zur Kunst und habe damals schon in jungen Jahren die ersten Bilder gekauft, also zwar damals nur Drucker, muss ich sagen, aber damals war auch die Initialzündung zur Kunst. Also ich habe mir damals halt Drucke von Gottfried Hellwein, von Salvador Dali oder whatever gekauft und das hat sich irgendwie manifestiert in meinem Gehirn.
Da gibt's ja auch so ein Bild, das hast du damals um 1.800 Euro umgerechnet gekauft. Das
ist in Schilling noch?
In Schilling,
das
ja.
Das ist jetzt 165.000 wert.
Ja, also genau. Das ist ja Wahnsinn. Also das sind schon Preisentwicklungen, die ihresgleichen suchen, aber gibt es natürlich andere auch, wenn man das jetzt verfolgt hat, vielleicht mit dem Bild von...
Das teuerste Bild der Welt.
Das teuerste Bild der Welt, genau. Das ist auch damals um einen ähnlichen Betrag auf dem Flohmarkt gekauft worden.
Wirklich?
Ja, ja, um 1.500 Dollar. Und dann ist es sozusagen erkannt worden als Original oder vermutlich als Original. Und der Preis ist dann über 120 Millionen, das ein Oligarch gekauft hat, der sich dann aber betrogen gefühlt hat von dem Galeristen, weil der damals anscheinend zu viel mitgeschnitten hat. Aber er hat es dann trotzdem weiterverkauft um 450 Millionen. Also der Galerist, dem darf er, glaube ich, nicht besser.
Wahnsinn.
Und du hast die Kunst aber nie aufgrund des Spekulierens gekauft? Also das war nie der Anreiz?
Nein, oder? Das war absolut nicht der Anreiz. Das war nie ein Thema, Kunst zu kaufen. Das würde ich auch keinem empfehlen, dass er Kunst kauft, das mehr wert ist, wie das, was er gekauft hat. Das ist der falsche Ansatz.
Also du hast Kunst, und das sieht man da ja ein bisschen an, die langen Haare, coole Brühen, lässiges Outfit. Du hast Kunst einfach immer gekauft, weil es dir gefallen hat, weil du der Künstlertyp genau. bist da einfach, ja, oder?
Ja. Damals, also komme ich auch eigentlich ein bisschen aus, also im erweiterten Sinn, in der erweiterten Familie haben eigentlich sehr viele Künstler und damals mein Cousin, der in der Zwischenzeit in London lebt, der Mike Hirschl in dem Fall auch logischerweise, oder nicht logischerweise, aber in dem Fall auch Hirschl.
Wie spricht man das in London aus? Mike Hirschl?
Mike, das weiß ich gar nicht. Mike, er hat sich in Österreich hat er sich Mike genannt, und hat die grafische gemacht in Linz und er hat mir damals, und das schließt sich für mich der Bogen, damals meinen Boden in meiner Wohnung in der ersten, das waren so 30 Quadratmeter, von Salvador Dali auf den Holzboden gezeichnet. 30 Quadratmeter großes Bild, cool. Der Schlaf. Und das war ein Hammer. Meine, du bist auf dem Bild gegangen sozusagen.
Cool.
Und das waren schöne Zeiten.
Und Jetzt aber trotzdem nochmal zu den Hard Facts. Ich bin immer der Bad Cop, der Karl ist immer Good Cop quasi. Ich muss wieder auf diese Hard Facts, auf das Geld ein bisschen zukommen und auf die Immobilien. Wie hat sich das dann entwickelt, dass du sagst, jetzt bin ich ins Immobilienbusiness eingestiegen?
Also das Immobilienbusiness ist so entstanden. Ich war schon in Linz, habe eine Wohnung gesucht damals. Ich bin im Draxlmeier gesessen, schlag die Oberösterreichischen Nachrichten auf und lese dort Inserat Leben wie Andy Warhol in Linz. Da habe ich gedacht, okay, da hat einer Inserat geschalten für mich. Ja. Mhm. Und dann bin ich da draus gefahren, in die Tuchfabrik in dem Fall damals, und hab mir ein Loft gekauft.
Hast du das Loft jetzt gerade verkauft? Oder? Das ist ja gerade zum Verkauf gestanden. Ich habe mir es nämlich angeschaut und ich wollte es kaufen.
Das war aber mein Nachbar, der dort das verkauft hat, weil meines hat ein damaliger Freund von mir gekauft, der auch jetzt noch drin wohnt. Und das
weil ich habe überlegt, ob ich mir das kaufe. Ich habe es mir angeschaut und das hat mir extrem taugt. Dieses Loft, das ist ja mega.
Ja. Die Preise sind natürlich dort extrem explodiert. Explodiert,
war
natürlich.
Über 500, glaube ich, das Loft für 120, 130 Quadratmeter, war relativ teuer, aber ein cooles Anwesen natürlich.
Meine Wohnung, darf ich dazu sagen, war ein bisschen größer.
Ah, Wahnsinn, okay.
Und zwar, ich habe nämlich da den Turm nur dabei gehabt, mit einer Wendeltreppe drauf. Mhm. Und ich bin damals reingegangen, die Arif hat das damals als Immobilienbüro vertrieben und bin da mit dem Makler drin gestanden, da sind die Tauben nur herumgeflogen, das Wohnzimmer hat 18 Meter gehabt und 4,50 Meter Räume, und ich gesagt, das ist es. Und das habe ich dann damals gekauft und habe dann dort Eisengalerie reinbaut und habe es halt dann zu meiner neuen Wohnsituation gemacht.
Und das hast du auch leisten können durch den IT-Beruf vorher? Du hast quasi gut verdient und hast da gespart?
Ich habe es leisten können durch meine sehr wohlwollende Bank, die mich immer wieder jedes Monat darauf aufmerksam gemacht hat. und schlussendlich irgendwann war es dann doch einmal abzahlt auch. Und ja, Leistung was können eigentlich schon durch Fremdfinanzierung. Also das war jetzt nicht so, dass man dorthin geht. Ich war damals noch keine 40, wie ich nach Linz gekommen bin. Und da hätte ich das Geld nicht dazu gehabt. Aber, und jetzt kommt das dazu, ich habe vorher eine Wohnung gekauft gehabt, schon in Braunau. Und die Immobilienpreise sind nicht immer gestiegen und steigen auch jetzt aktuell noch weiter. Jeder sagt immer, der Markt ist überhitzt und es geht nicht mehr weiter. Tatsache ist, es geht weiter. Ich weiß nicht warum, es ist halt so. Und
du glaubst, es wird noch weitergehen?
Ich glaube schon, weil warum geht's weiter? Also zumindest in Mitteleuropa, in Europa, weil die Wohnungen, Häuser, Grundstücke, also die Immobilien sehr gut mit Eigenkapital ausgestattet sind. Das heißt, sollte jetzt der Markt dran, weil die Zinsen ein wenig steigen, und das wird kommen. Jetzt haben wir Minuszinsen, Das heißt, es wird kommen, dann, was wird sein? Ja, derjenige, der Immobilie hat, zahlt halt um 5 Jahre, um 10 Jahre länger zurück. Mhm. Aber er wird nicht sein Haus, seine Immobilie verlassen, deswegen. Ja. Mhm. Und vielleicht zur Immobilie noch dazu. Also, wie bin ich dazugekommen zum Immobilienmarkt? Ich habe dann eben durch das Suchen bin ich sehr stark mit dem Immobilienmarkt vertraut gewesen. Und in weiterer Folge, weiß nicht, bin ich auch Radrennfahrer gewesen, habe eben eine Radsportzeitung rausgegeben, die habe ich genau zu dem damaligen Zeitpunkt um die Nullerjahre verkauft. Und wie ich es verkauft habe, habe ich eine neue Immobilie gesucht, weil ich auch in weiterer Folge mein damaliges Loft eben verkauft habe. Und der Markt war für mich so klar und also wirklich, ich habe jedes Loch in Linz kennt. Also das war ein Wahnsinn. Und auf das ist ein Immobilienmakler, nämlich der Christian Sturm, aufmerksam geworden, mit dem ich beim Café gesessen bin, in der Glaumstraße, und dann sagt er, hey Arnold, so einen wie die konnte ich brauchen, so einen suche ich. Möchtest du nicht bei mir anfangen? Mhm. Und so ist das damals entstanden, und nach reiflicher Überlegung, eigentlich wollte ich mir einmal ein Jahr Auszeit gönnen, aber zudem kam es nicht, sondern bin dann gleich in die Immobiliengeschichte eingestiegen, habe dann die Ausbildung dazu gemacht und habe dann beim Christian Sturm aber auch nicht als Angestellter angefangen, sondern das war für mich immer klar in meinem Leben, Selbstständigkeit, das ist das, was ich mir immer erhalten möchte, weil selbstständig ist Freiheit. Mhm. Das ist Freiheit.
Ich habe gelesen, wenn du ein Kunstwerk siehst, warst du eigentlich innerhalb von den ersten 10 Sekunden, das will ich, das passt, das ist meins. War das bei Immobilien dasselbe? Hast du da immer so ein spezielles Gefühl einfach gehabt,
dass da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist, es, irgendwas bewegt sich da an mir. Ich gehe rein und weiß, das ist, also immer dann, wenn du glaubst, du kannst selber dort leben. Weißt du, also in einer Immobiliengeschichte, dann kann das nicht schlecht sein, weil das, was ich dann immer draus mache, ist dann für den Markt auch immer sehr interessant gewesen und das haben sie mir eigentlich immer aus der Hand gerissen. Genauso wie das Haus da jetzt auch, ja. Ich meine, wir sitzen da in mein Haus, ist aber gar nicht mehr mein Haus. Ja. Ich habe es mir schon verkauft, ich bin nur mal geduldet hier, weil ich ja zwischenzeitlich in Linz schon wieder baue. Mhm. Und auf deine Frage zurückkommen bezüglich Kunst, ist es ähnlich? Also ich gehe hin, also ich stehe vor dem Bild und es spricht mit mir. Und dann weiß ich, das hat was, es bewegt was in mir.
Kannst du das auch für unsere Hörer oder Hörerinnen oder auch für uns irgendwie übersetzen, wie das funktioniert? Kann man das lernen? Hat man das trainiert? Ist das, würdest du sagen, Gott gegeben? Was macht das aus? Woher hast du das Händchen? Weißt du, was ich meine? Also kann man das reproduzieren? Kann das ein anderer auch von dir lernen?
Also Gott gegeben ist ein bisschen übertrieben, aber danke fürs Kompliment. Ich würde mal eher sagen, es ist... hat damit zu tun, wie frei bin ich mir im Geist, was kann ich zulassen, wozu bin ich bereit, in einem Bild zu sehen. Ja? Mhm. Und ich meine, ich glaube, dass viele Kunst falsch anschauen, wenn sie in ein Museum gehen, sie rennen durch, schauen da und dort. Oder auch die lange Nacht der Museen, alle schön und gut, dass die Leute in die Museen gehen und die ganze Nacht in 8 Museen oder 10 oder irgendwas. Ich mache das komplett anders. Ich gehe in ein Museum, schaue mir 3 Bilder an und lasse die auf mich wirken, sprich mit denen und gehe wieder. Und dann nehme ich das mit heim. Aber ich kann mir nicht 30 Bilder anschauen, das geht doch nicht.
Also das ist zu viel. Ist für dich ein ganzes Buch oder eine ganze Erlebniswelt, die so ein Bild für dich eröffnet.
Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit. Und man sieht ja auch immer wieder mehr. Also immer wieder was Neues in einem Bild. Ich meine, wir sitzen da jetzt da bei mir im Wohnzimmer zwischen den Bildern von Baros Delar und je nachdem, in was für einer Gefühlssituation dass ich bin, sprechen die Bilder zu mir in einer anderen Sprache. Einmal so, ja.
Also würdest du beeinflussen nicht die Bilder, die du in deinem Wohnraum hängen hast?
Ja, voller Bewusst. Ja, unbedingt. Also das glaube ich schon. Und darum sollte man, glaube ich, schon auch darauf achten, wer hängt sich was für Bild heim, ja. Wer, also es ist nicht jedermanns Sache, sich einen Hellwein ins Wohnzimmer zu hängen. Ja. Und ich habe das auch schon gehabt, dass ich die Bilder weghängen habe müssen in einer Beziehung, sage ich jetzt einmal, wo's dann geheißen hat, das halt ja nicht aus. Ja. Und wenn du im Kollektiv natürlich wohnst mit jemandem, tust das. Heute würde ich es nicht mehr machen.
Also, Kunst ist ja oft sehr etwas Subjektives. Es liegt ja, wie man sagt, auch im Auge des Betrachters. Wie definierst du Kunst, beziehungsweise was macht für dich Kunst allgemein aus? Was macht für dich was aus, was dich anspricht? Was sind da so die Faktoren, was eine gute Kunst haben muss?
Ja, eigentlich so, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, von Betrachten, es muss was auslösen in mir. Also immer dann, wenn es was auslöst, dann ist es für mich gute Kunst. Und dann eine weitere Folge, das weiß man jetzt bei der jungen Kunst nicht, dass es bleibt. Ja. Mhm. Ich meine, wenn ich heute ein Bild von Egon Schiele, Klimt, Francis Bacon oder Lucian Freud anschaue, ich meine, das bleibt. Ja, das gibt seit 50, 60 oder bei Schiele 100 Jahre. Das kann man natürlich jetzt bei der zeitgenössischen Kunst noch nicht sagen, ob das in 100 Jahren tatsächlich nur Bestand hat.
Ist da dann der Künstler, weil man ja eigentlich immer von diesen großen Namen spricht, ist eigentlich der Künstler genauso wichtig wie das Bild, was du hängen hast? Also ist da der Name, der rechts unten draufsteht, genauso wichtig wie das, was das Bild sagt oder was auf dem Bild drauf ist?
Ja, insofern, weil wenn der Künstler auch Gesicht ist, wenn ich das so sagen darf, dann ist meistens die Kunst auch entsprechend. Ja, ich meine, der Künstler gehört natürlich zwangsläufig immer dazu und die Bilder, die er malt, ich meine, je authentischer wieder der Künstler ist, desto mehr kriegt es auf die Leinwand, desto mehr kann es auch zu mir sprechen. Weil immer damals sie verstößt, das ist ja bitte bei Freunden auch so, oder weißt du, wohin gehst, diese oberflächlichen Gespräche und was du denkst, bitte, stimme bitte nicht mehr Zeit, ja. Und das ist in der Kunst das Gleiche. Also wenn ich ein Bild da hängen habe, dann möchte ich auch, dass das was aussagt für mich.
Also würdest du jetzt, wenn jetzt wer Künstler gerade wird oder anfängt, würdest du sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass der authentisch ist und seine Gefühle irgendwie auf die Leinwand projizieren kann?
Ja, also zumindest, dass er sich nicht ablenken lässt von irgendwas. Also er sein Ding macht, wie es so schön heißt. Ja, wie der Udo Lindenberg singt, ja, ich mache mein Ding. Und ich glaube, das passt ganz gut auch zu einem Künstler. Ein Künstler muss malen, ja. Mhm. Also ein bildender Künstler. Ja, gibt ja Musik und Bildhauerei und Film, Regisseur und so weiter. Du kannst nicht anders. Er muss in der Früh, wenn ich mit Markus telefoniere, der steht in der Früh auf und der muss. Und genau das ist der richtige Weg. Mhm. Ich muss das machen, es muss aus mir raus, weil sonst explodiere oder implodiere, je nachdem, wie ich sehe, oder ich springe wo ab, ja, das haben wir auch schon alles gehabt. Oder ich schneide mir das Ohrwaschel an, wie der Van Gogh. das ist ein Trieb. Mhm. Und diesen Trieb musst du als Sammler erkennen, hat der Künstler den Trieb, trägt er den in sich oder ist er nur ein Kopist von Dingen, die er schon woanders gesehen hat?
Ja, das heißt, wenn man das jetzt nicht ausleben kann, ist das ein bisschen eine Persönlichkeitsstörung? Also würde man es so nennen, sozusagen, wenn man jetzt auf das schaut, dass man so Genie-Wahnsinn? So.
Ja, das kann ich jetzt auf alle Fälle unterschreiben, also jederzeit. Weil also ich früher immer, und da bin ich falsch gelegen mit meiner Meinung, wenn jetzt zum Beispiel, so, ich habe es immer Hausfrauenmalerei genannt, gell? Also wenn jetzt eine mit 40, was der Mann ist vielleicht erfolgreicher Geschäftsmann, sie ist daheim, ihr ist Fahrt und irgendwann denkst du über den Sinn des Lebens nach und dann fängst du zum Töpfern und zum Malen an. Und dann sage ich immer, ja, das ist Hausfrau oder Therapiemalerin. Ja. Tatsache ist aber, dass die guten Maler auch Therapiemaler sind. Mhm. Ja. Und somit sage ich eigentlich, dass die Frauen, die mit 40 anfangen, bitte tat's das, malt's einfach. Ja. Ich finde das eigentlich gut, das muss jetzt nicht in einem Museum hängen, das wird es auch nicht, ja. Aber es ist authentisch und hilft dir, ja. Und wenn jetzt, der Künstler macht es halt vielleicht in einer anderen Ekstase, ja, wie die Hausfrau, die daheim ist. Und bitte Hausfrau jetzt nicht als Abwertung zu sehen, sondern wir wissen, was da alles dranhängt, ja. Das ist oft wahrscheinlich mehr, was der liebe Gatte im Büro macht. Ja, also bitte malen, töpfern, jederzeit willkommen.
Und macht es dann einen Unterschied, weil du sagst so, unter Anführungszeichen, die Hausfrau, die das nicht gelernt hat, macht es dann auch einen Unterschied, wenn jemand Kunst gelernt hat, sich damit beschäftigt hat, sein Leben lang? Also, muss ich auch mit Kunst irgendwie jung starten, damit die Bestand haben kann oder in einem Museum hängen kann, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht erst mit 40 das Talent erkennt?
Also ich glaube nicht, dass das von jung weg sei, schon da sein muss. Also man kann auch mit späteren Jahren starten. Man wird halt wahrscheinlich dann nicht so erfolgreich in den Kunstmarkt eintauchen, oder ja. Ein Freund von mir, der Hermann Sikora, hat mir Bilder von seiner lieben Gattin gesagt, die malt. Ich meine, das hätte sofort auch in einer Ausstellung am Platz. Ja.
Victoria malt ja schon seit es Hermann kennt oder vorher schon lange.
Das, ja. Ich muss sagen, also das sind großartige Sachen. Aber wie auch immer gehört der Künstler, die Künstlerin dazu. Wenn du das selber dann nicht zutraust oder an die Öffentlichkeit gehen willst, dann hast du es halt in eigenen Wänden hängen. Was ja natürlich auch passt. Ja. Mhm. Aber ich sage jetzt mal rein theoretisch, gibt es sehr, sehr viele Künstler, die unentdeckt sind und gut sind. Ja. Und auch jederzeit einen Platz hätten in einer Galerie. Und, aber nur der Platz in der Galerie und im Museum ist begrenzt. Mhm. Es gibt hunderttausende Künstler weltweit, die nicht davon leben können und trotzdem gut sein.
Ja. Wie wichtig würdest du sagen, ist da ein gewisses Art von Marketing? Ist das schon Bestandteil eines Künstlerberufs mittlerweile?
Ich würde sogar weitergehen, und zwar das Marketing würde ich sogar zwingend vorschreiben in den Kunstuniversitäten, weil was bringt ein Künstler das, wenn er zwar gut malt, in sein Kämmerchen, aber verhungert.
Also bald muss der ein bisschen ein Geschäftsmann sein oder wen haben, der das für dich übernimmt?
Ich würde eher sagen, einen haben, weil all in one ist dann schlecht, ja. Weil Vormittag Künstler, Nachmittag Marketingleiter, das funktioniert halt auch nicht, ja.
Das sehen wir bei uns ja selbst. Wir sind auch wieder Good Cop, Bad Cop. Er mehr der kreative Künstler, ich mehr der Geschäftsmann. Und das Kombination macht es aus. Aber kennst du Künstler, die sich selbst da gut verkauft haben und die dieses Marketing-Talent in sich gehabt haben? Weil ja, oft schließt sich das ja auch schon zeitlich gesehen aus, wie du sagst.
Ja, ich kenne schon an, und zwar, der mir jetzt sehr, sehr nahe ist, und da kommen wir auf Power of Stella.
Ja.
Und zwar, vor allem was die Musik betrifft. Also, er hat damals ja auch, wie er angefangen hat, vor 20, 25 Jahren mit der Musik, sozusagen, obwohl er eigentlich ja Kunst, Grafik und Design studiert hat in Linz und Berlin, wie wir vielleicht wissen oder der Hörer weiß, dann kam auf einmal die Musik und vor allem ging das irgendwie durch die Decke, wobei bevor es durch die Decke gegangen ist, und da kommen wir jetzt wieder auf das Marketing zurück, hat er zuerst bei der einen oder anderen Verlag natürlich zuerst angefragt, Plattenlabels sozusagen, und die haben gesagt, ja, eh schön, aber, ja. Und dann ist er halt irgendwann einmal, und jetzt sind wir bei der Eigenvermarktung, hat er sein eigenes Label gegründet. Etage Noir, heute weltweit bekannt und hunderte Millionen Zugriffe. Also da liegt die Kunst und das Marketing-Genie sehr, sehr eng beieinander. Aber das ist ein totaler seltener Glücksfall, muss ich sagen. Ja.
Hat er da kein Management oder so? Also, oder schon
ja,
auch?
Jetzt schon, ja, aber am Anfang.
Also am Anfang hat er das mehr oder weniger alleine gemacht und es läuft halt einfach auch tatsächlich wirklich alles über seinen Tisch. Und das ist schon, glaube ich, ihm geschuldet, dass die Marke Barofstil auch so erfolgreich ist, weil er einfach auch ein guter Geschäftsmann ist. Das muss man ganz klar sagen. Also das Hut ab. Da kann ich als Alter auch noch von den Jungen lernen, muss ich sagen. Mhm.
Du hast zuerst gesagt, wenn ein Künstler so richtig aus sich rauskommt im Vergleich jetzt damit der Hausfrau, dass man quasi der Künstler mehr Energie hineinlegt. Was braucht man denn für Energie, um Kunst zu machen? In was für einem Zustand macht man denn am besten Kunst?
Ich glaube, dass man Kunst auch machen kann, wenn man vom Alltag befreit ist. Wenn man alles hinter sich lässt und dann, glaube ich, hast du Gedanken frei für die Kunst. Mir passiert das zum Beispiel beim Radfahren, wenn ich jetzt 5-7 Kilometer wegfahre, ist alles weg. Mhm. Die ganzen Problemchen, die man so glaubt zu haben, ja, die vielleicht eh gar keine sind, du fährst weg und du bist in einem anderen Zustand. Mhm. Und in der Kunst ist es vielleicht genauso. Du musst frei sein und nicht an irgendwas denken, was dich belastet, weil dann wird's schwierig. Ja. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dann, wenn ich sage, mich belastet was und ich bringe das aufs Papier, das kann auch sein. Ja. Ich bin jetzt nicht der Künstler, der malt. Ja.
Aus Wut, also ich glaube ja, der Nietzsche, der hat ja auch eher, oder immer gesagt, der arbeitet mit eher der negativen Energie, oder? Mit der
weiß
Angst,
ich jetzt,
Wut.
Weiß jetzt nicht, ob ich das so sehen darf. Ich meine, Nietzsche, einer der letzten ernstzunehmenden österreichischen Künstler, der den Wiener Aktionismus mit Otto Mühl und mit, jetzt fällt mir gerade nicht ein, aus Graz, Günter Brust, Entschuldigung, entwickelt hat, ich weiß es, ja gut, Wut gegen das Regime vielleicht, ja, wie Wut gegen die Regierung, Wut gegen das Establishment und, also das kann schon sein.
Das heißt, eigentlich kommt man die Impfgegner an Leinwand hinstellen und vielleicht werden sie kreativ. Jetzt,
ja,
die jetzt auf die Straße gehen.
Da hätte ich sogar ein Bild dazu, witzigerweise. Und zwar, ja, da, vielleicht ein guter Ansatz. Und zwar, da sind wir jetzt wieder bei den Künstlern, die es leider nicht geschafft haben. Und bitte, lieber Martin Eder, hört jetzt nicht zu. wirklich ein fantastischer Künstler aus dem Zillertal, mit dem ich auch mal Ausstellung gemacht habe vor 20 Jahren. Und der leider stark der Droge verfallen war. Und der hat damals hat auch auf der Uni in Linz studiert und hat dort die Masterarbeit musste machen vor der Professorenschaft, und dann hat er sich, und das ist so genial gewesen, und das sind wir wieder bei dem Authentischen, und jetzt komme ich bei das auf die Spritzen, weil du gesagt hast, ja, die Impfgegner. Dann hat sich er Blut abzapft mit seinem Besteck, weil er schwer auf Heroin war leider, und hat dann die Nadeln in die Leinwand reingesteckt und hat das Blut runterfließen lassen und so, und dann haben sie natürlich dort verjagt auf der Uni. Aber er kam dann mit diesem Bild zu mir und hat gesagt, Arnold, da bitte, ich gebe dir das Bild, du bist der Einzige, der das versteht. Und das habe ich da jetzt bei mir da. Ich habe es einmal, der AIDS-Hilfe hätte es einmal angeboten, dass man sich hängt, aber vielleicht sollte man das den Impfgegner halt vor das Fenster halten oder was auch immer.
Ja. Wahnsinn. Lieber Arnold, wo siehst denn du die Zukunft der Kunst? Jetzt gibt es ja gerade das Stichwort NFT, dass halt Kunst auch digital wird. Das ist ja gerade voll trendy.
Ja.
Glaubst du, dass das die Zukunft sein wird?
Die Zukunft nicht, aber mitunter die Zukunft, sage ich jetzt einmal. Ich habe das gerade einen Artikel liegen, weil mit Alfred Weidinger, der Chef von Francisco Carolino, und ich, wir haben gerade eine Geschichte im Oberösterreicher über digitale Kunst laufen, und die NFTs kommen, und sind schon da, logischerweise. Ich meine, von People ein Kunstwerk verkauft worden um 69 Millionen Dollar.
Wahnsinn, ja.
Versteht keiner, also ich nicht zumindest, ja. Und die Sache ist natürlich auch sehr, sehr volatil aufgrund auch der Kryptowährung, ja.
Die ja gerade wieder eingestürzt ist.
Die wieder eingestürzt ist, hat kostet vor kurzem nur 100, jetzt kostet 50, also in Prozenten gesprochen, ja. Und wann ist das Kunstwerk vorher, weiß nicht, 100.000 Euro gekostet hat, ist es 50.000 wert, oder die, mit People zu sprechen, statt 69 Millionen, ist das Kunstwerk jetzt nur mehr 35 oder 34,5 Millionen Euro wert, und ich weiß jetzt nicht, ob das dann im Sinne eines Investors ist, und mit NFTs wird halt leider auch sehr, sehr viel spekuliert, ja. Mhm.
Was ist nicht so deinem Zugang zur Kunst?
Nicht wirklich. Also ich habe.
Also du sagst, es sollte nicht jemand, der sich gar nicht mit Kunst auskennt, Kunstwerke kaufen, nur aus Spekulationsgründen.
Einer, der sich nicht auskennt, sollte bitte sehr wohl Kunst kaufen, ja, das schon. Aber schon halt mit einer, vielleicht auch mit einer Beratung, also die Beratungsresistenz. Und ich sage immer, alles, was über 5.000 Euro kostet, sollte letztendlich schon 5.000 Euro wert sein. Mhm. Und wenn er das ausgeben will, bitte sich an jemanden melden, wenden und.
Da kommen wir aber zu einer ganz wichtigen Frage und so ein bisschen des Pudels Kern bei der Kunst. Wie macht man denn einen Preis für ein Kunstwerk? Was ist denn ein Kunstwerk wert? Wer sagt denn, was ein Kunstwerk wert ist? Und weil du sagst, 69 Millionen, das kann es heute wert sein, morgen kann es nur die Hälfte wert sein, für mich kann es aber vielleicht nur 3 Euro wert sein. Wer ist denn der Kunstmarkt, oder wie legitimiert man denn solche Preise? Wie funktioniert das?
Der Kunstmarkt bist genau du oder deine Hörer, nämlich der es kauft. Derjenige, der 69 Millionen Euro zahlt, der gibt einen Preis vor, ganz einfach. Wenn du aber jetzt natürlich mit einem Künstler, wie zum Beispiel mit einem Parov Stelar, den ich vertreten darf, in den Markt geht, muss man einen Kunstpreis erst einmal ansetzen, wo man sagt, wo liegt der Preis eines...
Aber da habe ich mir jetzt im Vorfeld auch viel Gedanken gemacht, entschuldige, dass ich da unterbreche,
ja, aber
Parov Stelar weltweit so bekannt... Hätte man nicht, weil ihr jetzt ja in Linz ausgestellt habt, das Ganze im österreichischen Markt verkauft habt, wo er natürlich auch eine Koryphäe ist, aber man sagt ja immer, ein Prophet wird man nicht im eigenen Land, hätte man nicht Parov Stelar von heute auf morgen mit dem ersten Kunstmarkt gleich nach New York stellen können und einfach das 6-fache verlangen können? Alleine weil er Parov Stelar ist?
Das traue ich mir jetzt nicht sagen, wäre schön, wenn es so ist, aber ich darf da ansagen, es wird passieren.
Ja.
Es wird noch kommen. Mhm. Es ist so, dass der Markus irgendwo natürlich schon diesen Heimatgedanken in sich trägt.
Okay.
Den hat er wirklich, tatsächlich. Mhm. Er ist ein Mühlviertler gestandener und einer mit Handschlagqualität. Und er hat gesagt, lass uns in Linz das beginnen. Und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich gewesen, da aufzuschlagen. Das war unsere Initialzündung. Jetzt geht die Reise weiter. Ja. Mhm. Die Preise werden genau dort tiger, wie du gerade gesagt hast. Ob es jetzt gleich nächstes Jahr in New York ist, wissen wir noch nicht, aber es wird auf alle Fälle international sein. Wir sind in Verhandlungen mit großen Galerien in der Zwischenzeit, in Deutschland und in Österreich, und es wird sich schon in mittlerer Zukunft da was bewegen. Aber wir wollen nicht die erste beste Galerie nehmen. Wir wollen die Marke Parov Stelar in der Malerei auch so aufbauen, dass das bleibt. Dass dass auch der Galerist, der diese Marke dann einmal weiterentwickelt, die groß macht, aber mit Beständigkeit und nicht heute einmal zufällig eine Arbeit um 200.000 Euro verkauft. Mhm. Das wollen wir nicht.
Das heißt, auch der Galerist ist wichtig in dem Werkel, dass
total,
das funktioniert.
Total ohne
aber Galerist. Aber was macht der Galerist jetzt, für alle, die nicht so im Kunstmarkt drin sind, was macht der Galerist jetzt im Vergleich zum Künstler? Der Künstler macht das Bild, und was macht der Galerist? Was ist das seine Aufgabe, und was ist auch deine Aufgabe als Manager da noch?
Also meine Arbeit war die, und das habe ich mit Markus sehr, sehr deutlich abgesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte die sichtbar machen als Maler. Und da geht's mir nicht darum, irgendwo ein Bild zu verkaufen. Es geht um die Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit hast du über ein Museum. Und das ist uns gelungen, mit Francisco Carolinum, glaube ich, eine Wahnsinnsausstellung da an den Tag zu legen. Es gibt da ein Buch, ich habe euch da ans Hergericht, dann zum Mitnehmen. Also das war ein super Aufschlag, und für uns war das nicht wichtig, dass wir jetzt in irgendeiner Galerie ein Bild verkaufen, ja, sondern uns war das, die Qualität der Bilder zu erkennen, und das haben wir über die Kunstinstitution Alfred Weidinger, ja, der vorher immerhin Vizechef von Albertina war und in Leipzig Chef vom Kunstmuseum und jetzt seit den 20er Jahren, 2020, in Linz ist, der das auch gesehen hat. Ja. Der ist bei mir da gewesen, in meiner Private View, hat die Bilder gesehen und hat gesagt, er hat ihn in Superlativen gesprochen. Er hat gesagt, Wahnsinn, fantastisch. Ich habe schon geglaubt, ist das mit versteckter Kamera. Gell? Und dann hat er gesagt, ja, er möchte, wer ist das? Und ich sage, naja, Baruch Stellar. Und er hat gesagt, den kennt er nicht so ungefähr. Ja. Wie auch immer, also lass mich jetzt mal so überhaupt stehen. Ja. Tatsache ist, er hat gesagt, er möchte wissen, wer ist der Mensch, wie tickt der, wie wohnt der. Und sage ich, ja, dann müssen wir ihn halt besuchen. Dann sind wir 3 Tage später im Flieger gesessen, haben den Markus besucht und er hat gesagt, wir machen was gemeinsam, wir machen diese Ausstellung und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das war meine Aufgabe als Kunstmanager für Baruch Stellar, sozusagen ihn sichtbar zu machen und das haben wir. Und der mediale Aufschlag, ich weiß nicht, der war ja war eher super. Einzigartig. Also wir haben wirklich alles gehabt, was man in Österreich haben kann.
Und der Galerist ist dann dazu da, das zu verkaufen?
Genau, der Galerist wird dann das weiterverkaufen. Und, ich habe natürlich auch sehr, sehr gut verkauft, bei mir in der Private View Show im Vorfeld. Und, aber wie gesagt, also es geht uns nicht zwingend um den kommerziellen, also um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern um das, wie wird die Malerei von Markus wahrgenommen. Und das ist uns das Wichtigste.
Ist ja auch eine Markenbildung, oder? Markenbildung und ein Marketing wieder im klassisches.
Ja, die Markenbildung machst du über dein Bild. Nämlich, wenn es als Baruch Stellar sichtbar und erkennbar wird. Ja, wenn jedes Bild anders ausschaut, dann wird man sich denken, von wem ist das? Ich kenne den nicht und nächstes Mal wieder. Aber ich glaube, dass der Markus da auf so einem guten Weg ist, ein eigenes CI sozusagen in seinen Bildern zu kreieren, das einzigartig ist. Also bis zu mir kommen Leute und sagen sofort, also das habe ich schon mal gesehen. Ja.
Ich höre da den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Ja, der bringt uns frisches Bier, wir bringen da frischen Saft.
Wir stoßen nochmal an.
Saft. Einmal Gerstensaft. Ja.
Das ist immer so der Moment, wo wir drüber reden, was ist denn mal für Jugendsünde, für Rauschgeschichte passiert, was ist dem Arnold Hirschl vielleicht in deinem Leben mal Lustiges passiert, was für alle anderen lustig war, für die vielleicht nicht so. Hast du da irgendeine Geschichte, vielleicht auch in Verbindung mit Kunst, ist da mal irgendwas passiert?
Du warst ja auch früher schon recht ein Rebell, die langen Haare hat es immer schon gegeben.
Ja, die langen Haare, schau ich immer zum Leidwesen meiner Eltern, zum Leidwesen der damaligen Lehrer und ich habe auch einiges ausgefasst, muss ich sagen. Also das war nicht ganz so einfach in meiner Zeit, aber irgendwas, was ich nicht mehr so machen würde, oder
ja,
was?
Ja, genau, genau.
Was ich nicht mehr so machen würde, ist mit dem zweiten Gang, mit 18 Jahren, mit dem Auto von meinem Vater mit 90 durch die Stadt zu fahren. mit 5 HTLer hinten drin sitzen und ohne Führerschein.
Also ein Stadtradl, eine Runde.
Okay. Und, also warst du schon ein bisschen Grenzen
damals? Eigentlich schon, ja. Wobei ich sagen muss, das war natürlich damals eine ganz andere Zeit. Da war natürlich viel weniger Verkehr, heute ist ja das undenkbar. Aber das war damals schon, da konnte ich vielleicht eine lustige Geschichte dazu erzählen, was man sich heute, also wenn ich das erzähle, dann glaube ich es selber nicht. Und zwar, ich war damals 17, war, weiß nicht, 3., 4. Klasse HTL und ich war damals schon Radfahrer und Radrennfahrer und bin ab und zu, wenn ich spät in die Schule gekommen bin oder habe ich zum Papa gesagt, du kann ich geschwind mit dem Vereinsbus in die Schule fahren und er hat gesagt, ja. damals gab es L17 und L. Und ich bin halt in die Schule gefahren mit dem Auto, habe ich dort hingestellt mit dem Bus, neben die Professoren und das war eigentlich geduldet und irgendwie witzig, aber, und jetzt kommt das Aber, der Zdenek Brady, mein damaliger Klassenvorstand, hat gesagt, wir machen nächste Woche eine Exkursion ins Ibner Moor, ob ich nicht mit dem Auto fahren kann. Oder bei den Schülern, wie der mir kann. Sag ich selbstverständlich.
I'm your driver.
Ja, ja. Und dann sagen wir, das ist so arg, dann ist er mit irgendeinem so Tschechen-Gerät mit 8 Leuten drin und ich und nur irgendwer, sind wir da ins Ibner Moor gefahren, ich ohne Führerschein.
Wahnsinn.
Und das ist heute sowas von, das geht.
Und der Lehrer hat dich noch gefragt, das ist eine gute Geschichte.
Das war echt der Wahnsinn. Also das war damals schon ein bisschen lockerer wie heute.
Ja, apropos Rebell, du hast einmal gesagt, der Künstler Hellenwein ist für mich etwas Besonderes, weil er mich in den 70er Jahren, als ich selbst vor allem in der Schule von Lehrern unterdrückt wurde, immer wieder aufgerüttelt hat und mich zur Rebellion angestachelt hat. Ist das bis heute so? Sagst du, Rebellion, ein bisschen gegen den Strom, ist immer nur deins?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also der gegen den Strom ist sicher gut, also Impfen ausgenommen.
Okay.
Aber ich sage jetzt einmal, das hilft schon. Man muss nicht immer alles tun, was der Nachbar auch tut oder was der wie anschafft. Und darum bin ich seit über 40 Jahren selbstständig tätig. Und das hat mich damals in der Schule schon auch mit Helmen verbunden, der damals diese geschundenen Kinder gezeichnet hat. Ich muss ganz sagen, ich bin auch geschunden worden, aber jetzt nicht so arg, wie es Helmen gezeichnet hat, aber irgendwo in der Richtung. Und das hat mich schon aufgestachelt. Also er hat das gezeichnet, so wie ich gefühlt habe. Mhm. Und ich habe halt leider damals in der Schule mein Watschen gekriegt, ja, wenn ich eine Vokabel nicht gewusst habe oder dass der Tempelhof der Flughafen von Berlin ist. Ja. Mhm. Und ja, also das waren nicht ganz leichte Zeiten für mich. Und die Kunst hat mich da ein bisschen drüber gerettet.
Mhm. Also. Aber ist dann nicht irgendwo der logische Schritt da, dass man selber mal Kunst machen will? Du bist jetzt als Kunstmanager, als Galerist, als Manager im Hintergrund eigentlich. Aber wolltest du nicht selber deine Gefühle dann auch mal in der Kunst äußern?
Also im stillen Kämmerchen mache ich es auch. Also ja, ich zeig dir nachher was.
Aber das heißt, ein Hirschl wird man nicht in einer Galerie sein?
Nein, das glaube ich nicht. Nein, das wird's nicht sein. Nein, das ist sicher nicht. Also außer es entdeckt mich einer.
Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du gerade wieder umziehst. War das was zu deinem Leben auch ein bisschen dazugehört, dass du oft die Umgebung ein bisschen wechseln möchtest und musst oder willst?
Ja, also ich witzigerweise war das immer, also ich bin ein Reisender, um es mit Zitata zu sagen, Hermann Hesse. Also ich fühle mich an einem Platz nicht, also wirklich ankommen, immer nur temporär. Also jetzt, dass ich da 7 Jahre da bin, das ist schon relativ lange Zeit für mich. Obwohl ich es vorgehabt habe, da ewig zu bleiben. Meine Ex-Frau war eine andere Meinung. Und jetzt bin ich halt wieder zurück Richtung Linz und ich könnte mir vorstellen, dass ich schon in Linz bleibe. Also in Linz habe ich einen sehr großen bekannten Freundeskreis und mal schauen. Also
aber nur das Haus in Linz ist, musst du nicht...
Nein, Linz ein, weiß ich genau. Also ich habe natürlich auch andere Destinationen. Ich habe jetzt ein Büro auf Mallorca. Ich bin einmal im Monat auf Mallorca. Das ist natürlich schon eine nette Geschichte.
Man muss jetzt dazu sagen, weil du jetzt wieder baust in Linz und weil Bauen und Immobilien trotzdem immer ein großes Thema ist, du hast ja auch die Immobilienfirma immer noch und hast da jetzt 2 junge Burschen ins Boot geholt, den Markus
und den Moritz. Wir realisieren gerade als Hirschl und Partner Immobilien, voriges Jahr die GmbH gegründet und also das ist ein Geschenk, dass die 2 bei mir aufgeschlagen sind, auch wieder über den Hermann, über den Sikora, Softwarechef von der Raiffeisen Bank und selbst Kunstkenner, der mir viele Türen geöffnet hat, auch zur Raiffeisen Bank. Mhm. Das waren die ersten übrigens, die Bilder von Markus gekauft haben. Und durch die 2 Jungs, die beide 25 Jahre alt sind, beides junge Juristen, beides schon das Gerichtsjahr hinter sich und ein super Duo und die werden die Agenda Immobilie von mir übernehmen und die werden nur mehr so als Seniorpartner ein bisschen anfangs die Fäden in der Hand halten. Aber
ist das nicht auch so, wenn man so sein Baby-Immobiliengeschäft über die Jahrzehnte aufgebaut hat, dass man das dann an 2 junge Burschen weitergibt, hat man da auch Angst, dass das scheitern könnte?
Ja, also wenn du die 2 kennst, das kann nicht scheitern und ich selber habe nie Angst vom Scheitern gehabt, sonst war ich nicht Radrennfahrer geworden, weil dort ist Scheitern steht da ganz oben an der Tagesordnung. Ja.
Bist du mit Kunst mal gescheitert?
Auch nicht wirklich, also nein. Also ich hab heute keine Kunst in meiner Sammlung, wo ich mich genier dafür. Mhm. Also das habe ich nicht. Also der Kunststil hat sich natürlich hat sich verändert bei mir. Aber ich würde, also immer dann, wenn ich was gekauft habe, hat das eine Berechtigung gehabt. Ja. Mhm. Und das bleibt auch. Also ich meine, ich trenne mich natürlich ab und zu von Dingen, weil natürlich der Geschmack sich verändert. Ja. Aber nein, da geniere ich mich nicht dafür.
Geschmack verändert sich, hast du gesagt. Wie ist das, wenn man dann so 10, 20, 30, 40 Jahre, nachdem man ein Kunstwerk gekauft hat, wieder draufschaut, erinnert man sich dann irgendwie auch zurück an die Zeit, an den Zustand, wie man damals war?
Ja, auf alle Fälle. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Kunstwerk, was ich gekauft habe von meinem Onkel, Bildhauer Werner Koblinger, eigenartigerweise auch aus Lichtenberg, so wie der Markus. Und das habe ich drüben im Zimmer stehen und das schaue ich mir nach wie vor gut immer wieder an. Und das heißt eigenartigerweise Image Linz und das ist eine Skulptur, die einen Menschen sagt, der die Hand, also von einer Marionette sozusagen gehalten wird und gesteuert wird. Genau eigentlich das Gegenteil, was ich eigentlich verkörpert in meiner Lebensart. Ja.
Und das ist das Image von Linz.
Ja, genau, das Image Linz heißt die Arbeit. Und ich habe es unlängst dem Markus geschickt, das Bild, die Skulptur, und die hat ihm voll getaugt. Also wirklich, also und das bleibt. Also das war so ein bisschen.
Wie ist das dann, wenn du in diesem wunderbaren Haus mit diesen Kunstwerken bist, da gehst du, wenn du dann alleine bist, mal durch und schaust dir die Kunstwerke wieder eine längere Zeit an und sagst, weil du sagst auch, du trennst dich von Stücken, in deiner Sammlung, glaube ich, habe ich gelesen, 180 Kunstwerke circa, geht man da dann hin und wieder durch, schaut sich das an und sagt so, das passt jetzt nicht mehr zu mir, das verkaufe ich jetzt, oder wie kann man sich so einen Prozess auch vorstellen?
Also ich gehe, also meine Bilder schaue ich mir immer ganz genau an und immer wieder mit neuer Betrachtung und Sichtweise. Aber sicher nicht so, das verkaufe ich jetzt oder von dem trenne ich mich, sondern eher, ich habe da drüben jetzt ein Bild von Otto Mühl. Das ist, glaube ich, österreichische Kunstgeschichte. Also das ist ein 4 Meter langes Schüttbild aus den 80er Jahren, also aus einer sehr, sehr argen Zeit von Otto Mühl, der sehr kontrovers als Künstler ist, mit dem viele auch in der Kunstbranche ein Problem haben, ich nicht. Aber wenn ich abends da umgehe, in meine Schlafgemächer, gehe bei dem Bild vorbei, ich schaffe mal eine Lichtsituation und ich schaue mir das Bild 5 Minuten an und komme in einen Zustand, der immer wieder anderer ist. Und das ist einfach so ein herrliches Gefühl, das möchte ich nicht missen. Und ich glaube, das ist das, was man sich vielleicht als Kunstkäufer, zukünftiger Kunstkäufer mitnehmen kann, dass man da so einen Mehrwert hat, also an Lebensfreude, an Lebensenergie, was man zurückkriegt vom Bild.
Das ist auch ein bisschen sowas entschleunigen wie der Sport, wenn ich auf die Nacht heimkomme nach dem stressigen Tag, stöme ich von meiner Kunst und komme aber.
Ja, kann sein, ja. Kann man sicher vergleichen.
Wie kann man sich das vorstellen, was du jetzt in einem Museum bist und da die stundenlang mit einem Bild beschäftigst? Sitzt du dann einmal nieder oder bist du da ganz nah oder fern? Wie schaut denn das ungefähr aus?
Also, man ist nah und fern, also man geht zu, wie man schaut Details an. Es kommt ja immer darauf an, was ist für Kunstwerk. Ist es eher was Abstraktes, dann gehst du eher weiter weg, weil es ja dann das Bild erst in der Abstraktion aufbaut. Oder ist es eher was Realistisches, wie bei einem Barros Stellar oder auch bei einem Gottfried Hellenwein? Dann wird man das von einem Gesichtspunkt aus schauen und dann zugehen und vielleicht irgendeine Detail, wenn ich da jetzt die Bilder, die Covers von Brass Devil anschaue, da sieht man natürlich wunderschöne Details. Auch die Botschaft der Maske vor Corona sozusagen hat er schon da in seinen Bildern drin. Ja. Also ein Künstler hat ja immer was Weitsichtiges. Ja. Und das hat der Markus mit hundertprozentiger Sicherheit auch. Also die spüren Dinge, die noch gar nicht da sind.
Hast du schon mal geweint, wie du ein Kunstwerk länger betrachtet hast?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Also das ist mir noch nicht passiert.
Du machst jetzt einen Private Viewing, deinen eigenen 4 Wänden. Du bist da zu Hause. War jetzt mit Corona quasi, hat sich ja gut angeboten. Aber ist das auch komisch, wenn man ganz viel vielleicht auch fremde Leute in sein eigenes Haus einladen und die da Kunst betrachten? Fühlt sich das nicht auch komisch an für dich?
Nein, es fühlt sich überhaupt nicht komisch an. Ich bin ein sehr offener Mensch, sehr kommunikativ und mir taugt das, wenn eine Bewegung ist im Haus. Also meine Tür ist bitte für jeden offen, bitte kommen, anrufen über eure Homepage oder über einen Podcast melden. Ich freue mich über jeden Besuch und vor allem über Leute, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Es ist ja ein ganz anderes Klientel, ja. Mhm. Warum gibt's zum Beispiel im rechten Gedankengut keinen Künstler? Ja? Mhm. Weil das dort keinen Platz hat. Und die Leute sind einfach ein bisschen weiter mit ihren Gedanken, mit ihrem Spirit, mit ihrem Intellekt und das ist einfach eine schöne...
Du brauchst die Offenheit.
Ja, genau. Und ich habe wie Linz 09 Kulturhauptstadt war und was eingereicht, nämlich dass, wenn sozusagen jemand kommt, also ein Gast, der Linz besucht anlässlich des Kulturjahres, dass man ein Portfolio hat an Kunstsammlern, dass man Leute, die das wollen, zu einer nach Hause bringt und dort auftaucht. Mhm. Ist aber erfolgreich abgelehnt worden.
Wie viele gute Ideen. Ja.
Hat es schon mal eine Situation gegeben, wo du jemanden ein Bild nicht verkauft hast, weil der Käufer nicht gepasst hat? Also gibt es das, dass mir einer kommt und sagt, ich habe jetzt da 100.000 Euro mit, ich will 2 Bilder kaufen, mir wurscht was, Hauptsache ich kaufe was. Oder hat der einfach auch nicht zum Künstler gepasst? Gibt es solche Situationen?
Das habe ich eigentlich noch nicht erlebt, weil wenn sich einer für ein Kunstwerk entscheidet, dann würde er es in letzter Konsequenz ja haben. Mhm. Also denkt er sich ja was dabei und nur weil er jetzt, weiß ich nicht, einen steirer Lodenmantel anhat, den ich auch sehr schätze, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber ich sage jetzt einmal, der vielleicht nicht zu einem Otto Mühl passt, dann würde ich ihm natürlich trotzdem einen Otto Mühl verkaufen. Ja, weil du weißt ja nie, was hat er für Gedankenwelt in sich, ja? Was trägt er für Gedankenwelt.
Du bist da viel unterwegs, auf Reisen, lässt dich immer neu inspirieren. Was ist denn so der schönste Platz, auf dem du jemals warst? Oder einer der schönsten Plätze, der dir besonders Kraft gegeben hat?
Also da möchte ich vielleicht mit einer Textzeile von einer von mir sehr geschätzten Band, nämlich Element of Crime, antworten. Und zwar, wo meine Füße sind, ist der Mittelpunkt der Welt. Also eigentlich immer dort, wo ich bin. Es gibt nicht einen Platz, wo ich sage, es ist Australien, ich bin in Australien runtergefahren, ich bin in Mexiko runtergefahren, Tour de Martinique, damals als Radfahrer, alles. Alles schöne Orte, aber der Platz, der schönste Platz ist immer dort, wo ich bin.
Das ist cool, schön. Mhm. Was gibst du vielleicht anderen Radfahrern mit, was wichtig ist beim Profi-Radfahren?
Bitte nicht dopen.
Was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt jahrzehntelang so viel, ja, auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Projekte gemacht. Du hast von Software über
Immobilien,
über Radsport, über Ausdauer, Profisport bis hin zur Kunst, was ja sehr kontroverse Sachen sind, irgendwie aber auch doch zusammenhängen. Was würdest du sagen, waren in diese letzten 20, 30 Jahre, wo du das machst, die größten Learnings? Was ist das, wo du sagst, das ist das Pudels Kern, da, das kann man zusammenfassen?
Also zusammenfassen kann man das vielleicht auch über, wie ich noch ein Radsportmagazin rausgegeben habe, bin ich immer auf der Intercycle Cologne gefahren nach Köln und da war ich immer in einem sehr, sehr guten Hotel untergebracht von der Organisation dort und da schlage ich in der Früh die Zeitung auf, die Frankfurter Allgemeine, und da ist ein Interview meines Namensvetters, sehr erfolgreich, Arnold Schwarzenegger drinnen. Mhm. Und dann lese ich also das Interview und der letzte Satz war, die letzte Frage des Interviewers oder Interviewerin, weiß ich nicht, war, Herr Schwarzenegger, was ist Ihr Erfolgsrezept? Und dann sagt er ganz lapidar, du musst es tun. Und das ist das Rezept. Nicht drüber reden, tu es einfach. Egal, ob scheitern oder nicht scheitern, vollkommen scheißegal. Du musst das tun, weil nur dann weißt du das. Ja? Und drum sind bei mir Dinge passiert, weil ich halt immer wieder was Neues probiert habe. Ich hab's da, bin natürlich da und dort auch gescheitert. Ja, wer tut das nicht? Aber das macht dich dann auch als Person aus. Ja?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ja, auf das kann man es auch überbrechen. Ja, sicher. Ja.
Schön.
Ja, es ist so spannend mit dir, wir konnten noch ewig weiter geratschen, aber bei Frühstück mit Bier
muss
es
aus.
Genau, muss es aus irgendwann ein Ende geben. Und am Ende von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap, einen Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Das macht für mich Kunst aus, wahre Kunst.
Wenn sie mich berührt, in der Seele.
Mein Lieblingskünstler ist?
Otto Mühl.
Was möchte ich in meinem Leben unbedingt noch machen?
Den Markus Parov Stelar in die beste Galerie dieser Erde zu bringen.
Und die beste Galerie der Erde ist?
Das möchtest du nicht sagen, weil sonst ist er gewarnt. Oder vielleicht macht es dann nicht.
In welchem Land ist die, kannst du das sagen?
Amerika.
In
Europa.
In Europa?
Ja, aber mit Vertretung für auch im übersehen.
Ist Louvre, oder?
Nein, Louvre ist ja keine Galerie, oder Louvre ist ja ein Museum.
Banause.
Okay. Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Ja, hast du dich anders gemeint. Ja. Es gibt sicher eine Galerie, die Louvre auch hat.
Okay, ich bin ein Kulturbanause. Ich trinke lieber ein Bier, ich bin auch Mühviertler jetzt.
Ja, super. Letzte Frage. Mit der Person, egal ob lebend oder schon gestorben, würde ich gerne mal ein Frühstück mit Bier erleben.
Thomas Bernhard.
Wieso?
Sehr spannend.
Der Thomas Bernhard ist auch ein Rebell. Und so viel mehr. Also Thomas Bernhard ist Revoluzzer und die Leute gibt es nicht mehr. Helmut Qualtinger. Und ich glaube, die Leute gängen momentan ab. Also vielleicht gibt es da nur einen Klaus-Maria Brandauer, ja, der vielleicht das tut, was er wirklich tun will für sich, ja. Aber sehr viele Künstler sind angepasst.
Muss ich wieder mal lesen, ich habe den in der Schule gelesen und vor allem das Wort naturgemäß ist mir im Kopf geblieben, dass er das immer verwendet. Naturgemäß.
Lieber Arnold, Arnold Hirschl, für alle, die sich für Kunst interessieren, Private View ist noch wie lange offen? Wie lange kann man sich ein paar auf seine Werke noch anschauen?
Also prinzipiell kann man sich immer bei mir melden. Wenn das abgelaufen ist, ich habe immer Bilder da von ihm. Ich war jetzt letzte Woche ja gerade noch bei ihm auf Mallorca und habe Bilder gesichtet. Und bin jetzt im Februar, Mitte Februar wieder drüben und hole es dann rüber. Also es gibt immer Stoff.
Sehr gut. Also jeder, der sich für Kunst interessiert, wir werden jetzt noch ein bisschen durchschauen und über die Preise quatschen. Vielleicht
also im gleichen Haus brauche ich auch ein bisschen was. So ein paar auf Stellar bei 40.000
Euro. Ein großes Ölbild, so mit 1,90 mal 1,40 muss man sind ungefähr 40.000 Euro.
Gut, wir schauen dann an die kleineren Bilder an.
Ich kann ja noch eins machen. Über Kopierung.
Arnold Hirschl, danke für dieses super Frühstück mit Bier und bis zum nächsten Mal.
Ja, hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben und danke, dass ihr da an mich gedacht habt. Es war eine sehr, sehr schöne Stunde da jetzt mit euch.
Danke. Und an euch nochmal die Bitte, bitte stimmt's ab für uns beim Ö3 Podcast Award Frühstück mit Bier.
Ja. Wo muss man sich da melden?
Auf ö3.award.com.at irgendwo. Okay. Also wenn man Ö3 Podcast Award eingibt, findet man es.
Alles klar.
Kann man auch mal abstimmen.
Apropos Ö3, die Silvia Graf habt ihr.
Ja, Silvia Graf haben wir schon als Gast.
Die Silvia war ja meine Nachbarin in der Duftfabrik. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja, ja, Silvia Graf war eine gute Freundin auch von uns.
Ja, mit der, ich habe es auch gehört nämlich. Und ich weiß, was ich so witzig gefunden habe.
Die ist auch
und zwar hat sie gesagt, mein jetziger Ehemann.
Silvia ist ein lieber Mensch. Ja.
Sehr gut.
Ja, ja, super. Arnold, wir wünschen dir einen schönen Tag. Bis bald.
Ebenfalls. Ciao.
Frühstück mit Bier.